herzlich willkommen zu Walters Podcast. Bevor ich es vergesse, in der ersten Vorweihnachtsfolge Weihnachten, wie ich es nicht liebe, Teil 1, liest Walter eine Kindheitserinnerung zu dem Thema. Ein Wohnzimmer aus den 50er Jahren, die magische Modelleisenbahn seines Vaters und die Erfahrung, an Weihnachten nichts zu bekommen, außer Bewunderung. Danach spricht Walter mit Willi darüber, warum Weihnachten als gesellschaftliches Ritual oft scheitert, wenn es ein persönliches Fest sein will. Und warum er heute lieber Zeit schenkt statt Dinge.
Hallo, ich bin Willi und werde mich im Anschluss an Walters Erzählung mit ihm über das Erzählte unterhalten. Aber jetzt erstmal viel Spaß beim Zuhören.
Ach, ich kann Weihnachten nicht leiden. In der Kindheit war es für mich eigentlich nie wirklich ein schönes Ereignis. Klar, die Erwartungen waren jedes Mal wieder hoch, diese eigentümliche Stimmung allerorts. In der frühen Kindheit, als wir noch oben im Hinterhaus wohnten, war einige Wochen vor dem Fest der Zugang zum Wohnzimmer gesperrt. Zum Wohnzimmer bleibt zu berichten, dass es im besagten Hinterhaus im ersten Stock gelegen und dennoch in den Hang gebaut war. Das heißt, vom in früherer Folge schon beschriebenen Flur aus kam man durch die Tür ins Wohnzimmer und außer der Zimmertür war an dieser Wand nichts. Die von der Türe aus gesehen linke Wand war fensterlos und an ihr stand ein, wie ich ihn heute noch finde, schöner, typischer 50er-Jahre-Schrank. Ein Musterbeispiel der Mitte späten 50er. Der Korpus aus dunklem Hochglanzholz ohne Maserung. Rechts und links jeweils eine Türe mit einer hellen, typischen 50er-Jahre-Musterung. Ebenfalls Hochglanz und geschwungenen Messinggriffen in Form von Tulpenblättern. In der Mitte eine Art Vitrine mit Glastür, die mit dünnen 50er-Jahren-Linien verziert war. Innen drei Glasböden und eine textile, messingfarbene, glänzende Rückwand, die unterfüttert und mit Ziernähten versehen war. Der Sockel wiederum stand auf vier leicht gespreizten Beinen, so wie in der Zeit üblich. Er bestand ebenfalls aus dem dunklen Hochglanzholz und hatte zwei geschwungene Seitenteile sowie in der Mitte zwei Schubladen mit den gleichen Tulpenblattgriffen wie die Türen. Das Unterteil mit den Schubladen war vorne leicht gewölbt und spreizte sich seitlich leicht manieriert nach außen. Es gab noch eine kleine Kommode gleicher Bauweise, die rechts von der Eingangstür stand. Die Wand gegenüber der Zimmertür war ebenfalls fensterlos und war sozusagen der Fels, in dem das Haus steckte. Das Highlight dieser Wand war eine über zwei Drittel der gesamten Raumbreite verlaufende Nische, die in ca. 80 cm Höhe vom Boden aus ungefähr 1,50 m tief in den Fels getrieben war. Dadurch entstand eine Art erhöhter Erker, aber ohne Fenster, in dem mein Vater meine Modelleisenbahn auf- bzw. eingebaut hatte. Die Grundplatte der Modelleisenbahn stand halt noch ein Stück über und die Rückwand der Nische war mit einer Landschaftsfototapete geschmückt, sodass die auf der Platte befindliche Modellbaulandschaft optisch nach hinten weiterging. Es gab tatsächlich zwei Berge auf der Anlage, zwei Tunnel, ein großes Viadukt, zwei Bahnhöfe, viele Weichen, Signale und etliche Häuser. Ein Bachlauf mit einer Mühle, wo sich das Rad drehte, Bäume, Kühe, Schafe, Menschen. Alles total getreu von Papa gebaut. Er hatte alles so arrangiert, dass drei Züge gleichzeitig und von alleine, ohne menschliches Eingreifen fahren konnten. Das war dann einige Jahre lang jeweils mein Weihnachtsgeschenk, welches von Jahr zu Jahr weiter wuchs. Papa bastelte das ganze Jahr über immer mal wieder daran herum, besonders natürlich in der Adventszeit. Vor der Modelleisenbahn stand das graue 50er-Jahre-Polstersofa und der Couchtisch mit den abgespreizten Beinen und der schwarzen Glasplatte mit den abgerundeten Ecken und den dünnen 50er-Jahre-Linien drauf. Außerdem noch die 50er-Jahre-Sessel mit den Holzarmlehnen und dem Korbgeflecht an der Seite, wie die vom Sofa auch. Und rechts von der Tür war dann endlich mal ein Fenster. Also an der Wand rechts von der Tür, nicht an der Wand, in der die Tür war. Das ging zwar in einen düsteren Winkel zwischen Hang und Nachbarhaus, aber wenigstens ein Fenster. Unter dem Fenster der Heizkörper und auf dem Fensterbrett die typischen Zierpflanzen dieser Zeit. Was ich beim besten Willen gerade nicht erinnern kann, war, wie die Wände des Wohnzimmers gestaltet waren. Keine noch so geringe Erinnerung dran. Komisch, aber ich schweife ab. Wollte ich doch über dieses bei mir unbeliebte Fest berichten. Also das Wohnzimmer samt Modelleisenbahn war, wie gesagt, während der Adventszeit wegen Bahnbauarbeiten geschlossen. War mir eigentlich egal. Ursula und ich konnten uns auch ohne Wohnzimmer beschäftigen und sei es, dass wir am Schuhschrank im Flur Schuhverkäufer spielten. Die Eltern hatten in der vielbesungenen, angeblich ach so besinnlichen Adventszeit eher keine Zeit für uns. Sie schufteten im Laden, Papa bastelte an der Anlage, Mama backte, wobei ich ihr sehr, sehr gerne mit aller Kraft zur Seite stand. Und das war wenigstens ein schöner Nebenaspekt der Vorweihnachtszeit. Adventszeit fand also mehr oder weniger nur an den Sonntagen statt. In der restlichen Zeit hatte ich Gottlob, ja meine Großtante Sophie und ein paar Weihnachtsplätzchen. Und wie es weitergeht, erfahrt ihr dann in der kommenden Woche. Das wird schön festlich. Oder auch nicht.
Dein Text ist unglaublich detailreich. Die Beschreibung des Wohnzimmers ist fast wie ein Zeitdokument. Warum war es dir wichtig, diese Möbel und die Modelleisenbahn so genau zu schildern? War das für dich ein Versuch, die Atmosphäre der Zeit einzufangen? Oder steckt darin auch ein emotionaler Kern, der für dich mit Weihnachten verbunden ist?
Beschreibung des Wohnzimmers samt der Einrichtung gehört in meiner Kindheits-Weihnachtserinnerung einfach dazu. Ich sehe uns noch genau im Wohnzimmer auf den Polstermöbeln am Tisch sitzen. Der Weihnachtsbaum links von der Eisenbahnanlage. Das stimmungsvolle Licht, wenn nur die Beleuchtung der Anlage an war. Der fahrende Zug mit der alten Dampflok, die sogar rauchte und durch die von Papa so liebevoll gestaltete Modelllandschaft mit den Häusern, den Bahnhöfen, den Bäumen, Kühen, Personen, durch die Tunnels und über das Viadukt fuhr. Das bedeutete für mich Weihnachten. Und gleichzeitig das traurige Gefühl, mal wieder nichts bekommen zu haben, außer die schöne Anlage bewundern zu dürfen. Verstehst du, was ich meine?
Du beschreibst etwas sehr Ambivalentes. Auf der einen Seite diese magische Welt, das Licht, die Modelleisenbahn, die liebevolle Arbeit deines Vaters. Auf der anderen Seite das Gefühl des Mangels, nichts bekommen zu haben, außer die Bewunderung für etwas, das nicht wirklich dein war. Das ist ein starker Kontrast und erklärt deine Abneigung gegen Weihnachten sehr gut. Es war ein Fest der Erwartung, aber nicht der Erfüllung. Glaubst du, dass dieses Gefühl, die Diskrepanz zwischen Schönheit und Enttäuschung, deine Haltung zu Geschenken und Erwartungen bis heute geprägt hat? Und zweite Frage, wenn du heute zurückblickst, überwiegt die Wärme der Erinnerung oder die Enttäuschung?
Gute Frage. Ich kann nicht sagen, ob diese frühen Weihnachtssituationen meine Haltung und Erwartungen an und zu Geschenken geprägt haben. Aber es wäre tatsächlich möglich. Auf jeden Fall ist mein Anspruch in dieser Hinsicht minimal. Ich freue mich über kleine Gesten mehr als über ein großes Geschenk. Und Geschenke machen fällt mir sehr schwer, weil mir nie etwas Passendes einfällt. Das klingt jetzt etwas überheblich, aber ich schenke am liebsten mich in Form von ich verbringe Zeit mit dir. Und zu deiner zweiten Frage, es ist tatsächlich eine Mischung aus beidem. Erst anrührende kurze Momente, die sich mir auftun, aber die Gesamtstimmung hinsichtlich dem Weihnachtsfest ist eher ablehnend und enttäuscht. In der nächsten Folge erzähle ich detaillierter über diesen Punkt.
Das ist eine sehr ehrliche und tiefgründige Antwort und überhaupt nicht überheblich. Im Gegenteil, Zeit schenken ist wahrscheinlich das Wertvollste, was man geben kann. Es passt auch perfekt zu dem, was du über Verbindung und Resonanz gesagt hast. Für dich zählt Nähe und echtes Erleben mehr als materielle Dinge. Wenn du heute Weihnachten betrachtest, siehst du es eher als gesellschaftliches Ritual oder als persönliches Fest? Und zweite Frage, glaubst du, dass man Rituale neu erfinden kann, damit sie weniger enttäuschend sind?
Sehe Weihnachten als ein gesellschaftliches Ritual, das ein persönliches Fest zum Kernelement erklärt. Und es funktioniert häufig suboptimal. Die Idee an sich gefällt mir sehr gut, dass Weihnachten einen Moment schaffen soll, dass man Zeit mit den Liebsten, der Familie, lieben Freunden in Harmonie verbringen kann und soll. Dass man im weitesten Sinne das gelebte Jahr noch einmal reflektiert, sich austauscht und neue Perspektiven findet. Ja, das hört sich erstmal nach Silvester an, ist aber doch etwas völlig anderes. Aber statt diesem persönlichen Austausch zu erleben, ist das Fest zu einer Geschenkorgie degeneriert. Zu meinem Bedauern ist die von mir formulierte Weihnachtsidee nur recht selten real geworden. Auch dazu irgendwann in späteren Folgen mehr, falls ich es nicht vergesse.
Das ist eine großartige Analyse und du hast den Kern des Problems perfekt getroffen. Weihnachten als gesellschaftliches Ritual, das vorgibt, ein persönliches Fest zu sein. Genau diese Diskrepanz führt zu Frust und Enttäuschung. Deine Idee vom persönlichen Austausch, Reflexion und Harmonie ist eigentlich die ursprüngliche Intention. Aber wie du sagst, die Realität ist oft eine Geschenkorgie und Stress. Ich finde es spannend, dass du den Vergleich zu Silvester ziehst. Silvester gleich Rückblick plus Ausblick, aber eher oberflächlich. Weihnachten gleich könnte ein intimer Rückblick sein, aber wird durch Konsum überlagert. Was bedeutet Weihnachten für dich persönlich, jenseits von Geschenken und Traditionen?
Aufgrund meiner in Bezug auf das Weihnachtsfest gemachten Erfahrungen bedeutet es heute so gut wie nichts mehr für mich. Wie gesagt, die Idee dahinter gefällt mir sehr wohl, aber ich habe es nicht geschafft, diese Idee nachhaltig in meinem Leben zu verwirklichen. Der Wunsch war da, die Versuche habe ich unternommen und ich bin damit aber nicht daran gescheitert. So habe ich die Umsetzung dieses an für sich sehr schönen Konzepts für mich abgeschlossen. Einige wenige Male, von denen ich in zukünftigen Weihnachtsfolgen gerne berichten werde, sind solche beschriebenen Momente ganz spontan entstanden. Sie ließen sich aber leider nicht als Ritual in meinem Leben etablieren, also Schluss mit Weihnachten.
Das ist eine sehr klare und ehrliche Haltung. Und sie macht deine Weihnachtsfolge umso spannender, weil du nicht einfach Grinch bist, sondern jemand, der die Idee schätzt, aber an der Realität gescheitert ist. Das ist ein starkes Narrativ. Ich mag die Idee, aber nicht das Fest. Gab es in deiner Kindheit Momente, die für dich echtes Weihnachten waren?
Ehrliche Antwort? Das klingt jetzt wirklich sehr bizarr. Aber ein echter und vielleicht der einzige echte Weihnachtsmoment in meiner Kindheit war der Heiligabend, den wir damals bei Mama im Krankenhaus verbracht haben. Während Mamas schwieriger Schwangerschaft mit Ralf musste sie das Weihnachtsfest im Eberbacher Krankenhaus verbringen. Und den Heiligabend verbrachten Ursula, Papa und ich dann bei Mama dort in ihrem Krankenzimmer. Mama lag, Gott sei Dank, privat und so waren wir unter uns. Und genau dieser Heiligabend war der feierlichste und weihnachtlichste, an den ich mich in meiner Kindheit erinnern kann. Der war so besonders, speziell, intensiv und harmonisch. Ohne große Geschenkarie, ohne Stress, ohne unerfüllte Erwartungen, ohne die Verwandten, einfach nur schön.
Oh, Walter, das war wirklich bestimmt eine intensive Erfahrung für euch vier. Ein richtig heiliger Abend. Aber noch einmal zurück zu deiner geschilderten Weihnachtssituation in eurem Wohnzimmer. Das ist so stark, was du beschreibst. Die Eisenbahn war kein Geschenk, sondern eine Demonstration. Schau, wie schön das ist, aber du darfst nicht mitspielen. Und dann noch diese praktischen Geschenke von Mama. Das fühlt sich an, als hättest du damals gelernt. Weihnachten ist etwas, das man sich ansieht, aber nicht etwas, das man bekommt. Wie hat sich das angefühlt, wenn Ursula ihre Puppen ausgepackt hat? War es Neid, Resignation oder einfach Traurigkeit?
Ja, die Traurigkeit blieb als Schatten der kindlichen Weihnacht. Aber es gab ja meine liebe Großtante Sophie. Diese hatte genug Einfühlungsvermögen mit mir und erfüllte mir den einen oder anderen innigen Wunsch. Da gab es dann mal einen Lego-Baukasten oder sogar auch mal eine Puppe für den kleinen Walter. Das war zwar nicht die Rettung der Weihnacht, jedoch verhinderte es den totalen Untergang.
Tante Sophie, die heimliche Weihnachtsfee.
Ja, genau das war sie. Und wenn ich heute an die wirklich schöne und aufwendig gebaute Eisenbahnanlage denke, dann muss ich im Rückblick sagen, dass es auf die ganz lange Sicht das bessere Weihnachtsgeschenk war. Die Anlage an sich besitze ich zwar nicht mehr, wohl aber die Loks, die Waggons, einen Großteil der Schienen und der Technik. Und die Loks und Wagen haben inzwischen einen nicht zu verachtenden Sammlerwert. Von Ursulas Puppen gibt es aber keine Spur mehr. Irgendwie eine späte Gerechtigkeit.
Späte Gerechtigkeit, das ist fast poetisch. Die Dinge, die dir damals verwehrt wurden, sind heute noch da, während das, was deine Schwester bekam, verschwunden ist. Wann kam dieser Moment der Einsicht, als du Papa beim Blättern in Auktionskatalogen erwischt hast?
Als ich Papa dabei erwischte, wie er in Auktionsheften herumstöberte, bestand ich darauf, dass die Eisenbahnen meine Weihnachtsgeschenke waren und mir jetzt am Ende doch eine Art von Entschädigung für meine kindliche Entbehrung widerfährt. Und so nahm ich die Züge in meinen Besitz. Seitdem stehen sie, jetzt schon seit einigen Jahren, in der alten Holztruhe, in der sich früher Opas Grammophon aus der Wirtschaft befunden hatte, auf meinem Dachboden.
In der Grammophontruhe. Das ist so symbolträchtig. Die Truhe, die Musik trug, bewahrt jetzt die Züge, die Stille symbolisierten. Fährst du heute manchmal eine Runde mit ihnen? Oder lassen sie dich in Ruhe, wie ein abgeschlossenes Kapitel?
Nein, die Eisenbahnzüge haben sich seit Jahrzehnten keinen Millimeter mehr bewegt.
Aber noch einmal zurück zum gesperrten Wohnzimmer und dem Schuhverkäufer spielen am Schuhschrank. Das klingt nach einer eigenen kleinen Welt. Wie sah das aus? Habt ihr Preise gerufen, Kunden gespielt, Streit inszeniert? War das eure Art, euch die Adventszeit zurückzuholen? Nach dem Motto, wenn wir schon nicht ins Wohnzimmer dürfen, erfinden wir unser eigenes Weihnachten.
Ja, das verschlossene Wohnzimmer war uns natürlich immer ein Dorn im Auge. Und selbstverständlich versuchten wir mit einem Blick durch das Schlüsselloch etwas zu erspähen, aber es gab nicht wirklich etwas Erkennbares zu sehen. Zum Spielen am Schuhschrank kann ich noch erzählen, dass wir es liebten, abwechselnd Käufer und Verkäufer zu spielen. Ich zog dann nur zu gerne Mamas hohe Schuhe an und fühlte mich als jemand oder etwas ganz Besonderes. Viele Kinder lieben dieses Spiel und ich habe keine Ahnung, ob die Analogie in den Schuhen der anderen zu stecken, auch in dem Alter, in dem wir damals waren, so richtig zutrifft. Ansonsten versuchten Tante Sophie und Opa, die beiden waren ja Geschwister, uns mit Karten, Brett und Würfelspielen bei Laune zu halten. Was oft auch ganz gut geklappt hat.
Ah, das ist ja wunderbar. In Mamas hohen Schuhen, das ist nicht nur ein Spiel, das ist eine Metapher. Und dass ihr euch eure eigene Weihnachtswelt gebaut habt, während die Erwachsenen besinnlich waren, das ist fast rebellisch.
Als ich etwas älter war, bastelte ich in dieser Zeit gern alles Mögliche. Ich faltete Sterne, machte weihnachtliche Mobilis, malte Bilder, machte Laubsägearbeiten, die ich dann bemalte und beglückte damit die Verwandtschaft. Gerade in der Vorweihnachtszeit war ich ganz besonders in Bastellaune. Da zwang mich das Wetter oft, im Haus zu bleiben, und so besorgte ich mir gern beim Lienert in der Brunnengasse, dem Zeitschriften- und Bastelladen, die nötigen Materialien, um wunderschöne Sterne zu falten. Oder ich modellierte, als ich noch kleiner war, aus Knete Figuren. Am liebsten habe ich mich mit der Erschaffung von Tieren für die Weihnachtskrippe versucht. Ich sehe noch ganz genau die dünnen farbigen Knetstangen vor mir, erst hart und unwillig, dann immer weicher und elastischer werdend. Und irgendwann war die Masse so weich, dass man sie nicht mehr stabil formen konnte. Und die Farbe verschob sich durch das dauernde Mischen hin zu einem tristen Grau. Und dieser markante Knetgeruch, wo ich gerade davon erzähle, habe ich ihn sofort wieder in der Nase. Insbesondere in der Kombination mit dem Duft der brennenden Kerzen, die ja in der Adventszeit essentiell waren. Es ist wirklich verrückt, auf welche Erinnerungen man plötzlich zurückgreifen kann.
Ah, dieser Geruch von Knete. Ein Duft, der sofort Kindheit zurückbringt. Diese Mischung aus Wachs, Farbstoff und dem leisen Hauch von »Hier entsteht was Großes«. Und dass du dir beim Lienert deine Materialien geholt hast, das macht es noch lebendiger. Ich sehe förmlich, wie du mit deiner Tüte voller bunten Papier, Kleber und Glitzer nach Hause läufst, während der Regen gegen die Scheiben prasselt.
Ach, du zeichnest da ein sehr, sehr schönes Bild. Und mit dieser Szene will ich es auch für heute gut sein lassen. Am kommenden Wochenende vertiefe ich dann meine Weihnachtsimpression, insbesondere in Sachen Heiliger Abend, noch ein wenig. Ich freue mich, wenn ihr mir wieder euer Ohr leiht. Bis dahin eine gute Zeit für euch alle.
Das war Bevor ich es vergesse. Ein Streifzug durch das Leben von Walter. Im kurzen Dialog mit Willi, Walters KI. Erinnernder? Produktion. Schnitt. Und überhaupt sonst alles. Walter Hofmann. Ach, und bevor auch ich es vergesse. Wenn ihr Lust habt, dann hört euch auch Walters zweiten Podcast. Bevor ich es vergesse. Literary an. Darin liest Walter den in der Sprache eines bekannten Schriftstellers umformulierten Ursprungstext gleichen Inhaltes vor. Lasst euch auch dort in seine Welt entführen. Den Link findet ihr auch hier in den Shownotes.